Darf ich dir auch etwas einschenken?
Sehr gerne, Mike.
Ja. Begrüßen wir heute Lukas Vogelsang auf seiner griechischen Insel.
Ach genau, der ist ja in, man merkt es, kein Baustellenlärm.
Ja.
Lukas ist nicht in Berlin.
Da habt ihr direkt den Nerv getroffen. Also es gibt hier 2 Kilometer Strandabschnitt und genau vor meinem Airbnb haben sie die Straße aufgerissen. Die letzten 3 Tage.
Ist es wirklich so?
Ja, kein Scherz, mit so für ganz das, großem Gerät.
Ja, für das so, ultimative so, Wedding-Feeling. Ne?
Aber ich bin ja auf Kreta.
Aber Lukas, ganz kurz nur, ne? Derjenige, der das geplant hat, dir dieses Gefühl zu geben wie in Berlin, ist das dann ein Wedding-Planner?
Pass auf, das kann ich noch toppen. Ich bin ja auf Kreta. Mike, frag mich mal, wo Kalli ist.
Wo ist Kalli?
Kalli nicht da.
Also wenn man des Griechischen mächtig ist, Mike, dann weiß man, dass das bedeutet guten Abend auf Griechisch.
Also was heißt Kalimero?
Du hast eine Eierschale auf dem Kopf, heißt das. Genau. Entschuldigen Sie bitte im Frühstücksraum, Sie haben da noch eine ganze Eierschale auf dem Kopf.
Das heißt Calimero.
Ja, das heißt
Calimero. Aber Calimero kommt da aus Palermo, oder?
Ja.
Er ist doch Italiener.
Ja.
Und wahrscheinlich wäre Calimero, wenn es ihm wirklich gehen, wäre Ultra bei Palermo.
Übrigens, Kalli nicht da wäre gestern auch gut für den Doppelpass gewesen, oder?
Also er hätte auf jeden Fall den Redeanteil in der Sendung deutlich anders gestaltet. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Könnte ich mir vorstellen.
Möglicherweise.
Ich will aber jetzt auch nicht gleich wie so ein Pavloscher Knör sofort anspringen, sobald so bestimmte Reizworte und Trigger kommen.
Pavloscher Knör, das muss ich mir eigentlich aufschreiben. Wirklich aufschreiben, das ist total schön.
Ja, das ist das Schöne an Urlaub in Griechenland. Kein Fernseher, gestern Bergwanderung gemacht, dann bekommt man auch mal den Doppelpass nicht mit. Ne? Ja. Aber ich habe mir den natürlich auf VHS aufgenommen und werde mir den morgen angucken.
Das ist doch völlig klar.
Ja,
auf so Beta, ist das nämlich. Auf Betamax. Ist ja für dich mal sehr angenehm aus Berlin, also dass du da überhaupt noch beherbergt wurdest da in Griechenland, weil das ja, Berlin ist ja im Grunde genommen derzeit ja wirklich, also Germany's First Risikogebiet. Toll.
Also sagen wir mal so, wenn Mike uns nicht nach zum Spiel Bayern gegen Düren eingeladen hätte, würde ich auch bleiben, weil ich fahre doch nicht ins Risikogebiet zurück. Ja, ne?
Das ist richtig.
So, du musst übrigens einen Corona-Test machen, ne, damit du in München übernachten kannst. Nur das als mal schon als Vorwarnung schon mal. Ja.
Ja, aber ich mache einen Kniff, ich komme ja direkt aus Griechenland.
Ja.
Aus Griechenland nach München.
Das können wir ja im Nachgang. Übrigens, ihr habt ja alle so Kolumnen, ne? Also erscheint ja alle richtig in der Zeitung. Es ist, also für jemanden, der so alt ist wie ich, ne, gab's letzte Woche quasi einen Freudenschrei, weil Max wieder da ist. Also Max kommt zurück. Genau. Dieses großartige Lifestyle-Magazin aus dem Milchstraßenverlag.
Sogar damals wieder von Andreas Wrede.
Absolut.
Der steht auch der Chefredaktion wieder, oder er ist Chefredakteur wieder, ne? Also es ist im Grunde genommen wieder
es ist
wie
alles
in den 90s.
Es ist wie bei Bobby Ewing unter der Dusche stehend.
Genau, Andreas Wrede steht wieder unter der Dusche. Ich muss zugeben, ich bin ja nun auch genauso wie Lukas und du auch sehr, sag mal, sehr printophil. Und als ich das hörte, dass die Max wiederkommt, immer noch eine sehr starke Marke, habe ich mich sehr gefreut.
Ich wollte nur sagen, wenn ich mir was wünschen darf, liebe Medienschaffende, die ihr Kontakte habt, eine Fußball-MML-Kolumne in der Max. Das wäre doch das ultimative, also ich meine, mehr geht doch nicht,
oder? Ja, aber nur, wenn ich dann auch eine Fotostrecke bekomme, wie ich da nackt.
Ja, selbstverständlich.
Ist ja wohl klar.
Wir alle.
Ist ja wohl klar.
Entscheidend ist, dass natürlich Mike die ghostet und sie unter Mickys Namen erscheint.
Natürlich.
Also das ist das, was wir anzubieten haben.
Ja, ich
habe das Fußball-MML-Paket.
Genau, ich habe sie am Wochenende, habe ich das nochmal, also als ich mit der Bahn gefahren bin, habe ich das nochmal in meinen schönen Text im Bahnmagazin gelesen, war ganz begeistert.
Ja.
Also der ist mir besonders gut gelungen, fand ich.
Also das ist auch wirklich ein, also man muss sich das, ich weiß, wir haben die Geschichte schon mal erzählt, aber für alle, die sie noch nicht kennen, im Bahnmagazin steht eine Geschichte von und über Fußball-MML in Corona-Zeiten.
Genau.
Und keiner von meinen schreibenden Edelfedern, die hier im Podcast mit dabei sind, fühlte sich in irgendeiner Art und Weise dazu berufen, einen Text zu schreiben. Dann habe ich ihn geschrieben, dann bin ich gelobt worden in einer Preisklasse, wie ich noch nie in meinem Leben für einen Text gelobt worden bin.
Das ist richtig.
Und dann erscheint das Ding mit Mickey Beisenherz Doppelpunkt. Mein Text, auch noch in die direkte Rede umgewandelt.
Genau, also wirklich toll.
Aber dass du dich bei einer Sendung, in der wir uns mit Fußball und mit dem Doppelpass beschäftigen, noch entschuldigst, dass wir manche Geschichten doppelt erzählen, ist eigentlich auch schon ganz niedlich.
Das ist
also, leben wir nicht davon? Hängen wir da nicht dran wie der Putzerfisch am Wal?
So ist es. Apropos, leben wir nicht davon. Ja. Hook24 ist unser heutiger Werbepartner. Herzlich willkommen, Hook24, für alle, die sich gedacht haben, Mensch, meine Kfz-Versicherung, die ist so wahnsinnig teuer. Und es ist ja so, alle Kfz-Versicherungen, also die Verträge, enden immer zum 31.12., und verlängern sich dann automatisch. Wenn man aber das Gefühl hat, Mensch, es ist wirklich ein bisschen teuer, und um immer mal wieder das Beispiel von Mickey anzubringen, der mit seinen 17 Autos einfach auch ein Vermögen, Vermögen für Kfz-Versicherungen bezahlen muss. Ja. Also man muss die bis zum 30. November gekündigt haben. In einem einzigen Ausnahmefall, nämlich bei mir, gilt auch der 31. November.
Ja.
Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, für eine digital einfach und günstige Versicherung rund um das Thema Kfz, Auto, Rundumschutz, dann geht auf hook24.de. Es gibt in diesem, ich weiß, ihr seid es normalerweise gewohnt, keinen Gutscheincode. Es gibt nichts günstiger, weil hook24 das ganze Jahr über schon so günstig ist, dass da einfach auch nichts mehr runtergehen kann, weil es ist sozusagen, der Preis ist am unteren Limit angekommen, Hook24. Bis zum 30.11. kann man in der Regel seine alte Versicherung kündigen und zum neuen Versicherer wechseln. Hook24, geht auf die Website und schaut mal, ob das nicht zukünftig die Versicherung eures Vertrauens sein könnte.
Ich bin jetzt schon hooked. Ich sag's dir, wie es ist. Get hooked.
Hooked, ich habe gesprochen.
So, in diesem Sinne, Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu Fußball MML. Es sind schon so viele Episoden in dieser neuen, noch kurzen Saison, dass ich überhaupt völlig den Überblick verloren habe. Aber möchte an dieser Stelle den Pavlovschen Knör von Fußball MML begrüßen. Hier ist Micky Beisenherz.
Ich grüße euch. Es ist doch der Blödsinn hier. MML, was soll das alles? Frag ich mich, wenn ich der Trainer wäre, der seine Leute abstellen müsste. Für MML würde ich sagen, lass den Kokolores. So, das jetzt ist schon soweit.
Danke. Oh, Kalli Dochter.
Und nicht nur Kalli Dochter, sondern auch Lukas Dochter. Herzlich willkommen aus Griechenland, live bei Ihnen, heute in den Wohnzimmern. Hier ist Lukas Vogelsang.
Ja, Kalimera, jetzt kann ich es ja sagen. Schöne Grüße.
Sehr schön. So, Freunde.
Und hier ist sie, die Maren Gilzer vom Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
Maren Gilzer war die Buchstaben umgedreht
genau, hat,
oder?
Ja, natürlich.
Genau. Ohne Fly kein Brei. Ich möchte lösen.
Sehr gut.
So, herzlich willkommen.
Oh, Scheiße.
Ja. Worüber reden wir als erstes? Über die atemberaubend großartige Performance von A, der Nationalmannschaft, oder B?
B.
Ja, okay, dann halt über B. Sagen wir mal so, ganz schön viel aneinandergereihte Anfangssätze.
Ja, aber wenn wir über B reden, spielt die bessere Nationalmannschaft mittlerweile in Eindhoven?
Nein.
Stimmt, aber ist doch schön. Also wir müssen natürlich mit der Nationalmannschaft anfangen, und um mal reinzukommen, ich meine, viele Debütanten auch dabei, aber wisst ihr, wie Antonio Rüdiger und Jonas Hofmann sich begrüßt haben? Ja, hallo erstmal.
Oh. Weil? Ja, ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber Rüdiger Hofmann war ja mal ein sehr bekannter Komiker in den 90ern.
Der aus Paderborn.
Ja, das ist richtig. Genau, ja. Ja, so. Also Rüdiger und
das war
Hofmann.
Das war auch mein Beitrag. Ich habe nichts gesehen. Ja. Das ist mir noch eingefallen auf dem Weg hierher beim Kaffee.
Ganz kurz. Ist der nicht ein bisschen konstruiert, der Witz?
Nein. Aber das Konstrukt ging genauso gut auf wie das von Jogi Löw, muss man sagen. Insofern hat er die Brücke gut geschlagen. Man hat einfach sehr viel zusammengebastelt, was auf dem Papier dann besser aussah als dann vor Publikum.
Pass auf, wir gehen mal direkt rein. Ich habe euch nämlich tatsächlich was mitgebracht. Hört mal zu. Und die Süddeutsche Zeitung schreibt: unberechenbar, vorne wie hinten. Beim turbulenten Spiel in der Ukraine zeigt sich Joachim Löws neue Lust am Experiment. Mit einer völlig unüblichen Dreierabwehrkette will der Bundestrainer seine Elf auf Notlagen bei der Europameisterschaft vorbereiten. Er entkoppelt damit seine Mannschaft auch vom Vorbild Spaniens und setzt auf mehr taktische Flexibilität. Doch dieser Ansatz birgt Risiken. So, von wann ist dieser Text?
Von vor 3 Jahren. Mhm. 2 Jahren. Mhm. 1 Jahr. 5 Jahren.
Also, das ist ein Text von dem Spiel am 11. November 2011. Oh. Hat die Nationalmannschaft in der Ukraine gespielt.
Ja.
Ich erinnere mich damals, weil ich damals den Elf-Freunde-Live-Ticker, glaube ich, mitgeschrieben habe. Und wir haben es damals nach dem Versuch der Dreierkette mit Boateng, Badstuber und Hummels die Uncool Runnings genannt, weil die da hinten wirklich, das war das schlechteste Bob-Team aller Zeiten, wie die durch die Abwehr geschlittert sind.
Ja.
Es ist 9 Jahre her und es hat sich an der ganzen Scheiße nichts geändert. Es ist immer noch ein Experiment und es funktioniert nach wie vor nicht.
Aber Uncool Runnings, bei Cool Runnings sind es ja auch 4 Leute. Ne? Also Uncool Runnings, so, da fehlt ja einer.
Ja, klar, und du hast ja noch einen Anschieber, nämlich Joachim Löw. Ja. Aber auch das funktioniert ja.
Ach so, ich dachte, Joachim Löw hat den Bob. Wo wir gerade dabei sind.
Ich habe es wirklich noch mal rausgesucht, weil es war ja nicht nur das Ergebnis des Türkei-Spiels, nur damals halt in Kiew. Also es ist sozusagen die Woche, die wir jetzt hinter uns haben, oder die 5 Tage, die wir hinter uns haben, kondensiert in einem Spiel. Es war damals ein Experiment. Es ist heute immer noch ein Experiment. Und nicht nur Bastian Schweinsteiger findet, es funktioniert nicht. Hm. Und was sagt Löw? Damals wie heute, ich stehe über den Ding.
Ja, man könnte jetzt natürlich andererseits ins Feld führen und sagen, wenn das die Kritik an ihm 2011 war, dann steuerte er ja mit diesem kritisierten Konzept straight auf den Weltmeistertitel zu. Könnte man ja auch sagen.
Na gut, aber er hat zwischendurch noch mit eben ähnlich bekloppten Konzepten mal eben die Europameisterschaft 2012 vercoacht.
Ja.
Ne?
Aber, und wir erinnern uns, er hat ja mit 4 Innenverteidigern die WM 2014 gewonnen. Ne? Also das war ja nicht mehr eine Dreierkette.
Jetzt pass auf. Ich habe das Spiel nicht gesehen gegen die Ukraine. Ich habe mir sozusagen Sekundärliteratur angeeignet. Mhm. Jetzt sagt mir doch mal bitte, wer durfte da jetzt wieder auf Außen verhungern eigentlich? Also die 3 Innen ist ja klar, das ist ja, glaube ich, Rüdiger, Ginter, so kam ja auch das Tor zustande, und Süle.
Ja.
Vorher war es, glaube ich, Can noch in der Dreierkette, der das ähnlich spielt wie in Dortmund. Wer waren denn die Armen auf den Außen, die immer keine Chance haben, weil sie vorne zu spät und hinten zu früh sind?
Halstenberg und Klostermann.
Wirklich, beide?
Mhm, ja.
Mhm. Ja, okay, gut. Aber weil damals, und das ist die nächste Quizfrage, wer waren denn die armen Säue damals, die auf den Flügeln verhungert sind?
Wo, 2011?
Ja.
Oh Gott.
Das ist nämlich richtig geil. Das ist tiefste Löw'sche Puppenkiste. So, nachdem er jetzt ja 101 oder 108 Debütanten aufgeboten hat in seiner langen Ägide, waren das so 2 Namen?
Also, also 2011 müsste ich sagen, auf der linken Seite muss es auf jeden Fall Marcel Schmelzer sein.
stimmt.
Das ist ja sein Lieblingsspieler damals.
Ja, genau.
Ja. Nee, wer war's?
Es war Aogo und Tresch.
Christian Tresch. Ah ja, guck mal.
Und, so. Dennis Aogo, und da siehst du mal, wie viel Kollateralschäden diese Experimente schon gefordert haben in all den Jahren. Also Schweinsteiger sagte ja auch, muss es sein, gegen einen Außenseiter wie die Ukraine, die Corona-bedingt auf 14 Spieler verzichten muss, muss es da unbedingt sein, dass man mit der doch sehr, sehr defensiven Taktik einer Dreierreihe spielt, anstatt mit dem System, mit dem, das sagt er dann auch, Brustton der Überzeugung, mit dem wir Weltmeister geworden sind. Das ist die Viererkette. Wieso geht man da nicht rein und sagt, pass auf, 17.000 Zuschauer in Kiew, wir sind aber die deutsche Nationalmannschaft, wir wollen das Ding jetzt endlich gewinnen. Erster Sieg in 2020, erster Sieg in der Nations League überhaupt. Ja, und dann spielst du wieder mit einer Dreierkette. Was einfach kein System ist für diese Mannschaft, nach wie vor nicht. Ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, ich sage es jetzt auch nach Türkei und Ukraine, es funktioniert ja nicht. Und warum nimmst du dem Mittelfeld einen Spieler? Wenn du gerade gesehen hast, und ich möchte die Nationalmannschaft nicht zwingend mit Bayern München vergleichen, aber wenn man eine Mannschaft mit Bayern München vergleichen kann, dann die Nationalmannschaft. Also warum guckst du dir das nicht nochmal an und sagst, okay, wir haben im Moment Borussia Dortmund und wir haben Bayern München. Und Bayern München spielt mit einer Viererkette. Borussia Dortmund, dem wir immer Angsthasenfußball in vielen wichtigen Spielen vorhalten, unter Favre, spielt auch mit dieser Dreierkette. Ich mag es auch in Dortmund nicht. So, die Bayern, da kommt jetzt hinzu, wie deckungsgleich du diese Mannschaft aufstellen könntest. Du könntest sagen, du spielst hinten mit, klar, Neuer im Tor, Süle in der Abwehr. Dann spielst du mit Goretzka und Kimmich zentral, Gnabry und Sané auf den Außen. Dann musst du nur statt Müller Havertz aufstellen, die Außenverteidigerpositionen und vorne mit Werner statt Lewandowski spielen. Aber du hättest das Korsett der Bayern, die dieses System unter Flick verinnerlicht haben. Ich meine, der Draht zwischen Flick und Löw müsste doch noch eng genug sein, um das genauso zu spielen. Und ich verstehe es nicht. Nimm doch die bajuwarische Blaupause und spiel die Viererkette. Du hast doch die Mannschaft dafür. Du hast doch 7 Bayern-Profis dann in dieser Mannschaft und den Rest besetzt du einfach anders.
Ich bin übrigens gar nicht so ein Feind der Dreierkette. Du musst sie halt nur anders spielen. Also die ist ja dann spannend und macht dann Spaß, wenn du auch in der Lage bist, Geschwindigkeit auf die Flügel zu bekommen. Genau. Und mit extrem hohem Tempo dieses Spiel zu gehen. Dann ist eine Dreierkette total spannend. Das Problem ist nur, wenn du Sané beispielsweise nicht im Team hast, wenn du Werner nicht aufstellst, dann hast du schon mal eine ganze Menge Geschwindigkeit weniger. Ja. Und dann macht es möglicherweise auch überhaupt gar keinen Sinn, so zu spielen. Und so war es dann auch in der ersten Halbzeit gegen die Ukraine. Da haben sich im Mittelfeld alle auf den Füßen gestanden. Es war ganz interessant zu sehen, wie die Realpositionen des deutschen Systems gewesen sind. Du hast wirklich einen Block von 10 Spielern gehabt, die irgendwo 10 Meter zwischen, also 10 Meter von der Mittellinie jeweils in beide Richtungen entfernt aufgestellt standen. Und selbst Halstenberg auf der linken Seite war extrem in die Mitte gezogen, und der einzige bei dem es einigermaßen funktioniert hat, war bei Klostermann im Zusammenspiel mit Ginter. Also die rechte Seite war ein bisschen aktiver als die linke Seite. Ansonsten war das wirklich, die haben sich im Mittelfeld so auf den Füßen gestanden, dass dieses ganze System überhaupt keinen Sinn machte. Und glücklicherweise Standardsituation, ne? Sonst wäre, glaube ich, in der ersten Halbzeit kein einziges Tor gefallen.
Dass die rechte Seite aktiver war, sieht man ja dann letzten Endes auch daran, wo die Tore dann gefallen sind. Also rechte Seite war sowohl Rüdiger als auf Ginter. Ich glaube, in der Mitte hatte den Ball dann auch so schön mit der Sohle weiter, war es Gnabry, glaube ich, ne, den Ball irgendwie, das wurde gar nicht so entsprechend gewürdigt, wie ich finde. Also Rüdiger hat sich schön durchgetankt über rechts.
Ich glaube, weil er nicht berührt hat.
Bist du sicher?
Ja, so ganz sicher bin ich nicht, aber es sah so aus.
Ja.
Also es sah natürlich total elegant aus, aber voll, ich meine, gut, er hätte ihn nicht berührt.
Okay, dann war es vielleicht die Irritation am Ende mitentscheidend. Ja. Ja. Am Ende halt eben auch die Flanke, die reinkam, die dann Goretzka dann, ja, also der Ball tropfte ihm ja quasi auf den Kopf, aber ja, richtig ist auch, er ist dann halt eben dort auch geblieben, als der Keeper den Ball dann noch auf seinen Kopf hat fallen lassen. Den musste dann in dem Falle dann auch erstmal machen, weil du dann noch da bist und konzentriert bist. Warum das Ganze nicht so viel Energie, Tempo und Konzept hatte, ist einerseits sicherlich eine taktische Geschichte, aber im Kern sind wir natürlich wieder an dem Problem, dass halt einfach so ein Spiel so nötig ist wie ein zweites Loch im Arsch. Das ist halt einfach,
das
halt,
kann manchmal sehr hilfreich sein.
Ja, also ich weiß, was das bedeutet, wenn man sich manchmal zweites Loch im Arsch wünscht, aber es ist doch klar, also auch da wieder.
Deswegen dann Briefmarke auf den Arsch.
Briefmarke. Also, so.
Entschuldigung, was machen wir? Herr Kalmo, was machen wir mit dem zweiten Loch? Wir haben ein Riesenproblem hier.
Ja, komm. Junge, komm. Nicht lang schwarten hier. Komm, gib das Ding, Herr Briefmarke auf den Arsch. So, zack.
Sehr schön. Nach 3 Jahren wird das Mysterium endlich gelöst.
Genau, großartig. Warum hat Rainer Kalmo die Briefmarke auf den Arsch? Ich warte jetzt hier bei Fußball MML, kann ich jetzt sagen, ich habe ein zweites Loch im Arsch. So, es ist halt einfach auch da wieder die Frage, wen willst du denn für sowas motivieren? Wer soll denn da letzten Endes die letzten 20% geben? Das interessiert doch keinen. Die Stammspieler...
Es ist Nations League.
Dann nehme ich alles zurück.
Nations League. Ist es nicht, letztendlich hat es doch nur gezeigt, dass 2 Männer über den Dingen stehen. Herr Klitschko als Bürgermeister von Kiew,
ja,
der 17.000 Leute ins Stadion lässt,
ja,
und Jogi Löw, der 11 Männer aufstellt wie vor 9 Jahren und nichts daraus gelernt hat. Also die beiden, die hätten bestimmt auch gerne zusammen in Sochi an so einer Laterne gelehnt.
Also, das fand ich übrigens als Erklärung total gut, dass man am Anfang sagt, also dass man die 17.000 Leute erklärt hat.
Wahlkampf.
Die Erklärung war im Grunde genommen, 17.000 Leute, die Ukraine, die ist sehr heimstark, wenn die Fans da sind, und die brauchen das einfach.
Ja, aber
dann
da
sagt
bekommt
ihr, so, nee, dann sagt ja auch so ein Virus, sagt ja, nee, Leute, komm, also wenn das.
Aber da bekommt doch das Wort Wahlurne eine ganz neue Bedeutung.
Genau, es war nämlich Wahlkampf, oder es ja. ist auch es ist Wahlkampf, Wahlkampf ja. in ja. Kiew. Also ja. auch sowas natürlich.
Dürfte ja. man, ja, darf man auch nicht vergessen, das stimmt.
Ich glaube, aber man kommt ja nicht nur, wenn man über die Nationalmannschaft redet, muss man ja nicht nur über das Sportliche reden, sondern man muss ja ganz allgemein auch mal über den Zustand der Nationalmannschaft reden. Und ja. zwar sowohl, was die Bindung der Fans, das Interesse, das Fiebern, die Besonderheit von Länderspielen, die es früher mal gegeben hat, also zumindest in meiner Welt, das ist irgendwie, weiß nicht, irgendwie ist das verloren gegangen. Also
die Frage ist halt nur, geht uns das jetzt so, wo wir intensiver darüber nachdenken und im Zweifel auch noch einen Fußball-Podcast haben, der uns dann auch entsprechend dazu animiert, uns über sowas Gedanken zu machen? Oder war es nicht immer schon so?
Weiß ich nicht.
Ach, es gab doch immer schon Länderspiele, die keine Sau sich angucken wollte. Wo man immer schon, also wenn ich versuche, ja, mein 20-jähriges Ich wieder hervorzukramen, irgendwann im Jahr 97 oder von mir aus auch 99, wenn du dir vorstellst, dann auf der linken Seite Christian Ziege, rechts Jörg Heinrich und dann kam irgendwie, keine Ahnung, Island. Oder von mir aus auch
Färöer,
aber auch Georgien. Da hat doch niemand gesagt, jetzt Georgien mit Didi Hamann und Carsten Ramelow. Oh, ruf alle Leute an, die ich kenne. Da setzen wir uns hin. Das hat doch damals auch keine Sau interessiert.
Aber sag mal ganz kurz, dein 20-jähriges Ich, das ist ja Ende der 90er, ne? Das heißt, wir bewegen uns so rund um die wirklich verkorkste Wörns-Schuka WM 98 und diese USA-Reise, wo sogar so Leute wie Paulo Rink und Michael Preetz mitmachen. Also USA, Mexiko.
Das wieder los.
Ja, es ist
der Gold Cup. Also, der Gold Cup.
Aber ich sag nur, wie war denn das? Ich glaube, Oliver Fritsch hat das geschrieben oder so in der Zeit, der gesagt hat, naja, man hat sich letztendlich an die Ronny-Maul-Ära erinnert, gefühlt mit der A2-Nationalmannschaft oder Team 2006, bei dem wer alles mitspielen durfte gegen die Türkei.
Das ist richtig.
Und kein Wunder, dass du dann irgendwann nicht mehr schaust. Aber was sagte denn Lothar Matthäus, der von Mike immer wieder gern zitierte Lodder, der sagte doch irgendwie in seiner Kolumne, es kann nicht sein, dass mit Nico Schulz, und Nico Schulz stand exemplarisch für alle anderen, einer die Farben Deutschlands trägt, der in seinem Verein nicht mal erste Wahl ist.
Natürlich, sicher, Digga, natürlich, alles klar, aber stimmt ja auch, also wobei man ja jetzt fairerweise sagen muss, dass Nico Schulz ja in den letzten ein, zwei Spielen, die ich ja nicht gesehen habe, wo ihr sagtet, er sei super gewesen im Supercup und so, ob das alleine natürlich eine Rechtfertigung ist, dann spontan in die...
da muss man ja mal zwei Sachen...
Wer hat das gesagt?
Wart ihr es nicht? Waren das die anderen Fußballexperten, mit denen ich mal nicht irgendwo vor einem Podcast-Mikro sitze?
Da muss man ja mal die Kirche im Dorf lassen.
So.
Das Länderspiel, über das wir reden, war ein Länderspiel, wo abgesprochen die Spieler vom FC Bayern nicht dabei waren. Weil Pause, lange Saison, Champions League, Gedöns, wisst ihr.
Ja.
So. Mhm. Warum darf man bei diesem Spiel nicht experimentieren? Warum darf man sich nicht Spieler einladen, die man gerne mal beobachten möchte, um zu sehen, wie funktionieren sie in der Gemeinschaft, wie sind sie im Training, wie sind sie in der Ansprache, die man vielleicht kennenlernt und sonst was? Also dieses Rumgeheule, weil man irgendwie Spieler mal ausprobiert und sie mal kennenlernen will und bei der Nationalmannschaft mal sehen will, verstehe ich auf eine gewisse Art und Weise nicht. Was ich verstehe, ist das Geheule über den Gesamtzustand der Nationalmannschaft. Das verstehe ich total. Aber mal zu experimentieren und zu sagen, ich gucke mir mal Mo Dahoud an, ich gucke mir mal Nico Schulz an, was auch immer. Ich gucke mir mal hier den, wie heißt
der? Ja, ich google seinen Namen auch gerade, ich komme nicht drauf. Den Torschützen gegen
Neuhaus.
Neuhaus, dankeschön.
So. So, ja, ich guck mir mal Neuhaus an und so.
aber Mike, du hast komplett recht und ich bin auch nicht auf Lodders Seite. Ich finde nur, was ja die Generalkritik ist, eigentlich seit der verkorksten WM 2018 ist, dass wir seit zwei Jahren einem Experiment beiwohnen. Es ist ja nicht allein das Spiel gegen die Türkei, das macht mir ja sogar Spaß. Neuhaus, auch dass jemand wie Hofmann, der unter Klopp schon beim BVB gespielt hat, der jetzt, glaube ich, 28 ist oder 29 und jetzt noch mal in die Nationalmannschaft berufen wird, weil man sagt, vielleicht braucht man den als Zehner. Vielleicht kann man genauso einen Spieler gut gebrauchen, der auch mal in die Spitze gehen kann. So, aber wenn dieses Spiel das Experiment ist. Wieso fühlt sich dann das Spiel gegen die Ukraine wieder wie ein Experiment
an,
obwohl du alle Stammspieler weißt? Das ist doch mein Problem. Spiel doch 3-3 gegen die Türkei, aber dann hau die Ukraine 5-0 weg mit einer vernünftigen Taktik.
Am Ende kannst du sowieso alles vergessen. Du kannst da natürlich ein bisschen rumexperimentieren, aber wenn die Motivation in sich fehlt, da kannst du Experimente machen, wie du willst. Da hast du wahrscheinlich die tollste Formation, die wird aber schon am Tempo deshalb scheitern, weil keiner Bock hat, einfach Tempo zu machen. Weil sie alle sagen, was soll ich denn hier Vollgas geben? Da reiße ich mir höchstens noch eine Sehne und bin dann irgendwie 4 Wochen im Verein weg. Im Kern scheitert das Ganze, weil einfach keiner Bock auf die Scheiße hat, und zwar inklusive der Leute, die sich's angucken sollen. Und die anreisen, haben keinen Bock, weil sie wissen, wenn irgendwann es dann hart auf hart kommt, werde ich sowieso nicht spielen, weil auf ganz andere Kräfte vertraut werden wird. Die einzigen, die eine gewisse Motivation haben, da geil aufzuspielen, das sind natürlich im Zweifel immer die kleineren Gegner, weil die sagen, ey, wir sind die Ukraine, der Weltmeister von 2014 kommen, jetzt geben wir mal Vollgas und machen ein geiles Spiel. Aber die deutsche Mannschaft, auch inklusive Leuten wie Neuhaus oder von mir aus auch Nico Schulz, den klammer ich mal aus, weil der im Zweifel noch was würde beweisen wollen. Aber die meisten wollen da nichts beweisen. Die wollen einfach nur verletzungsfrei wieder zurück zu ihrem Verein kommen, weil demnächst auch Champions League gespielt wird, weil die Saison gerade angefangen hat, weil du in deinem eigenen Verein 2 Leute auf deiner Position hast, die nur darauf warten, dass du dich verletzt. Und du wirst den Teufel tun, da voll in die Zweikämpfe zu gehen oder da permanent wie doof, die Linie rauf und runter zu rennen und die am Ende da noch einen Muskelfaserriss holen. Und das ist das Kernproblem des Ganzen. Es gibt überhaupt keine Motivation, und die kommt erst, wenn du wirklich richtig hart in der Quali bist, und die kommt vor allen Dingen dann, wenn du im Turnier bist. Und bis dahin kannst du rumprobieren und machen und experimentieren. Das Ganze ist halt, das ist wie heißt es im Englischen, Dry Humping. So, das kannst du alles abhaken. Das ist nicht unter echten Wettkampfbedingungen, und deswegen wirst du auch nie irgendwelche signifikanten und verwertbaren Erkenntnisse daraus ziehen.
Was aber auch bedeutet, dass du unterstellst, dass du sozusagen unsere Haltung projizierst du auf die Haltung der Spieler, dass die Nations League für keinen echtes Turnier ist.
Genau.
Und das wäre ja ein Armutszeugnis für den Rahmenkalender, für alle Bestrebungen der UEFA und letztendlich auch für den DFB.
Aber genau so ist
nicht,
es.
Auch wenn es genau nicht so das einzige Armutszeugnis ist.
Es ist kein echtes Turnier, weil bis heute niemand richtig begriffen hat, wofür es eigentlich gut ist. Und diese absolut überflüssige Nations League wird dann auch noch getoppt von irgendwelchen unsinnigen Freundschaftsspielen, die man machen muss, weil man halt eben Verträge hat. Und jetzt kommt der schrecklichste Punkt an der ganzen Geschichte. Da muss man am Ende sogar auch noch Kalle Rummenigge recht geben, der die Nationalmannschaft kritisiert und sagt, dass es dort nur noch um Geld, Profit geht und eine gewisse Treulosigkeit. Ich meine, dass Kalle Rummenigge, der Präsident vom FC Bayern, einen Verband wie den DFB kritisch sieht, also so ein sehr geldorientiertes Konstrukt mit Steuerbeschiss, das ist klar, dass Kalle Rummenigge da sagt, sowas, also passt nicht in mein Wertesystem, aber im Kern hat er natürlich recht. Der einzige Denkfehler, den er hat, ist, wenn er sagt, so seit 2014 ist da ein bisschen was verrutscht in Sachen Marketing und zu viel Profitorientierung. Das ist natürlich Quatsch. Das gab es natürlich vorher auch schon. Ja. Das gab es schon 2006. Wir erinnern uns auch an diese unwürdigen Bilder 2010 vor der WM in Südafrika, als Miro Klose plötzlich mit so Kinderschminke als Raubkatze durch die Gegend gelaufen ist. Die ganze Scheiße haben wir nur vergessen, weil 2014 dann halt da auch mal ein Titel war und Erfolge übermalen dann natürlich so vieles, in diesem Falle nicht mit Kinder-Raubkatzenschminke, sondern man vergisst es dann. Nur wenn das Ganze dann nicht von Erfolg gekrönt ist und der sportliche Erfolg nicht da ist, dann sagt man natürlich, was ist das denn eigentlich für eine absolut pervertierte Marketing-Scheiße? Aber wenn das Ganze dann erfolgreich ist, dann sagt man, ja wieso, läuft ja. Aber es läuft halt eben nicht.
Vor allen Dingen, die haben 2014 eine Otto-Fleck-Schneise in den Regenwald getrieben.
zieh das Stadion raus! Wir müssen das... Hansi, wir müssen das Stadion über den Berg ziehen. Die Leute wollen Fußball sehen. Hier im Amazonas. Und wenn ich das Stadion alleine rüberziehe. So. Dann leck mich doch am Arsch, du.
Ja, aber der Keller wäre damals schon, der DFB-Präsident wäre damals schon der Keller gewesen. Fritz Caraldo.
Ja, Fritz Caraldo. Oh, toll. Ja. Der arme Jogi Löw, der jetzt von allen Seiten kritisiert wird, musste ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei bestreiten, damit Geld in die Kasse kommt.
15 Millionen.
Aber der Löw.
Ja.
Aber der Löw, das ist ja noch irre, den müssten die eigentlich jetzt vor die Tür setzen beim DFB, weil er es nicht mal mehr schafft, von ihrem Steuerwahnsinn abzulenken. Also er schafft ja nicht mal mehr ein Konkurrenzprogramm.
Das stimmt. Das
ist er schafft an dem Tag, wo die Razzia ist, nicht abzulenken mit einem vernünftigen Ergebnis, sondern dann gibt's da auch noch Kritik.
Ja. Und das kommt ja zu allem noch.
Komplett irre.
Und das kommt ja zu allem noch dazu. Also man muss ja noch mal sagen, wenn wir Lothar Matthäus und seine Kritik eben angesprochen haben, ist ja die Art und Weise, wie Jogi Löw darauf reagiert hat, auch relativ unsouverän. Also
ja klar.
Ne? Herzugehen und zu sagen, so sinngemäß, lass den Lothar mal reden, das hat er nicht so ganz gesagt, aber dann sich hinzustellen und ja, zu doch, sagen, ich weiß schon, ich stehe über den Dingen, ich weiß schon, was ich tue, ich bin schon länger hier, also das ist schon, da haben wir schon deutlich souveränere Auftritte gesehen.
Aber ist nicht.
Unsouveräner werden wir nur sein am Donnerstag um 22.45 Uhr live bei Sport 1.
Ja, das ist absolut richtig.
Ja. Jetzt ist nämlich, das muss man nämlich einmal an dieser Stelle, das ist die Weltsensation, Breaking News.
Ja.
Ne? Die Volkswagen Tailgate Tour und Sport 1 holen Fußball MML live ins Fernsehen.
Genau. Jetzt ist es soweit.
Nach dem Spiel FC Bayern München gegen den 1. FC Düren, die DFB-Pokal, erste Runde, letztes Spiel. Direkt danach, ich weiß nicht, ob der Sender weiß, worauf er sich da einlässt.
Na, ich denke nicht, nein.
Üblich. Aber wir sind live dabei.
Ja, das, man kann jetzt also Sport 1 holt MML ins Fernsehen und man kann sagen, also vieles, was sich im Doppelpass schon abgezeichnet hat, ist jetzt wird jetzt manifestiert sich langsam. Pit Gottschalk hat in seiner Jogi Löw schon Experimentierfreude völlig den Kompass verloren.
Jetzt sitzt
plötzlich wir schon da.
Die beschissenste Dreierkette seit dem Spiel gegen die Ukraine.
Das ist die beste Idee von Gottschalk seit Gottschalk live.
Ja, ich war bei beiden dabei.
Ja, stimmt. Oh Gott.
So, weil wir danach ja bestimmt arbeitslos sind, lass uns ganz kurz noch ein bisschen Geld verdienen und einen kleinen Werbeblock hier einschieben in dieses heitere Programm.
Heißt das, du schlägst jetzt die Brücke, unter der wir dann schlafen können?
Ich schlag die Brücke, unter der wir schlafen. Bravo, bravo. Aber unter der Brücke werden wir feinst ausgestattet und gekleidet sein, weil nämlich Ansons unser aktueller Werbepartner ist. Herzlich willkommen. Hallo Ansons.de. 15% auf alles jetzt online mit dem Gutscheincode. Freunde, ihr kennt ihn.
15 MML! Also es ist für mich, was muss man ganz kurz nochmal Einblicke. Einfach, dass da wirklich in diesem Briefing steht, sagt den Hörern nochmal, dass das nur im Internet gilt und es nicht geht, dass sie in den Shop gehen.
Ich sehe schon wieder Westernhagen in die Ansonsfiliale.
Ich will schicke Kleidung. Ich schreie 15 MML. Wow.
So, wer es noch nicht weiß, Ansons, das ist einer der größten Herrenausstatter Deutschlands. Gibt es nicht nur mit vielen, vielen Filialen in vielen Städten, sondern eben auch online jetzt in einem sehr schicken und sehr gut gemachten Online-Shop, angesagte Designermoden, Trendmarken und hochwertige Eigenmarken. Alles das gibt es bei Ansons. Also Mode für den Mann mit passendem Outfit für jeden Anlass. Ansons.de ist die Website. 15% gibt es auf alles online mit dem Code 15MML von Ansons, Mode für Männer.
So, fantastisch.
Können wir jetzt noch ein bisschen mir zuliebe rumnerden, weil wir gerade über den Anzug sprechen, der passt. Könnt ihr mir bitte jetzt mal sagen, Stand jetzt.
Ja.
Ich schließe mich ja komplett der Kritik von Heino Schweinsteiger an.
Ja.
Ja. Den ja Thomas Müller irgendwie den Richard Gere von der ARD genannt hat, der da jetzt einfach in diesem unfassbaren Blond. Also ich glaube, der ist einfach nie aus dieser Schminksituation der Til Schweiger-Doku rausgekommen. Ist jetzt aber in der ARD. Aber er sagt ja zu Recht, man kann sich nicht mehr damit identifizieren. Das ist das eine. Mhm. Und das andere hängt damit zusammen. Er sagt, warum spielen wir nicht das Weltmeistersystem? Jetzt sagen wir mal, wir spielen das Weltmeistersystem. Stand jetzt.
Womit vier Innenverteidigern oder
was? Ja, genau. Naja, nee, aber wen würdet ihr denn in einem 4-4-2 oder in einem 4-5-1 oder in einem 4-3-3, wen würdet ihr denn Stand jetzt spielen lassen, wenn ihr sagen würdet, ey, für die setze ich mich natürlich in die Laube von meinem Bruder und feuer die an, weil auf die 11 habe ich richtig Bock.
Naja, auf jeden Fall wäre dabei wahrscheinlich Gnabry, würde man sehen wollen. Sané würde ich sehen wollen. Also eigentlich im Grunde genommen, also
den FC Bayern.
Den FC Bayern.
Genau, die Bayern, aber die Bayern, also guck mal, wir einigen uns mal auf, was ich schon gesagt habe. Neuer und Süle, Goretzka und Kimmich, Gnabry und Sané.
Mhm.
Ja, dann hast du sechs Positionen.
Genau.
So, wer sind die fünf anderen?
Tja. Rüdiger hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ah, du meinst wegen so Zirkus ist in der Stadt und man hat Bock auf die.
Mhm. Ja, ich würde Süle gesetzt sehen, wenn er zurückfindet zu der Form, die er hatte vor seinem Kreuzbandriss. Ja. Ist das der einzige, der dieses ganz große internationale Potenzial hat? Da ja Schweinsteigers Wunsch, Boateng zurückzuholen, nicht realisierbar scheint, unter dem ich stehe über den Dingen Bundestrainer, wird das nicht passieren, genauso wenig wie Müller auf die 10 oder auf die 9,5 gehen wird. Also auch die Bayern-Position,
das Hummels ist der ja auch nicht.
Spitze. Ja. Hummels wird nicht zurückkommen, Boateng nicht, Müller nicht.
Ja. Ist also es schon zu früh, Götze zu fordern?
So, ja. Vielleicht erstmal die ersten 5 Spiele
in Eindhoven abwarten.
Mal schauen, was der Roger Schmidt aus ihm macht. Ich würde aber, wenn wir Götze fordern, müssen wir natürlich auch Philipp Max wieder fordern. Also mal gucken, was, also der Bundestrainer und alle anderen Bundestrainer und wir auch müssen unbedingt nach Eindhoven gucken, was da bei der Philipps Sportvereinigung passiert.
Ja. Ich bin jetzt schon mal für Moukoko. Der muss jetzt auch schon mal als Borusse ist man ja immer so ein bisschen.
Ja.
Das ist echt eine gute Frage, ne?
Ja, aber fängt's doch schon an. Der Nebenmann von Süle wäre für mich Ginter, weil er in der Spieleröffnung über die letzten 3 Jahre so zugelegt hat.
Hat sich wirklich sehr gut entwickelt,
Und mit Gladbach Champions League spielt, ist ein guter Spieler, der kann auch offen, der hat jetzt ja auch schon, glaube ich, mehr Tore geschossen in dem einen Jahr, als jemals zuvor in der Nationalmannschaft, unter anderem dieses Hackentor, und er ist Nationalspieler des Jahres.
So.
Das darf man nicht vergessen.
So.
Also sagen wir mal Süle und Ginter
zentral. In dieser Klassezeit möchte man auf jeden Fall Nationalspieler des Jahres sein.
Dann mache ich einen Vorschlag in Anlehnung an die Ochsen-Innenverteidigerabwehr von 2014. Warum nicht, wenn man Pärchen auf den Flügeln bildet? Also wenn man hat Gnabry und Sané offensiv auf den Flügeln, dann reicht es ja eine etwas defensivere Variante auf den Außenverteidigerpositionen in der Viererkette zu haben. Dann spiel doch mit Thilo Kehrer rechts hinten. Der spielt bei PSG, der spielt das auch unter Tuchel. Dann nimm die defensive Variante. Das Einzige, was ihm immer nur vorgehalten wird, dem Thilo Kehrer, ist, dass er, wenn er in der Fünferkette auf den Außen ist, dass er offensiv nicht so viel beiträgt. Das muss er ja dann nicht, wenn er Gnabry vor sich hat. Also da klare Absicherung, rechter Verteidiger Thilo Kehrer. Ja. Jetzt geben wir ab ans Millern-Tor. Mike, wer müsste denn links hinten spielen?
Warum gebt ihr ab ans Millern-Tor? Da ist man genauso ratlos, also wegen Halstenberg meinst du. Was ist eigentlich aus den Halstenberg-Millionen geworden? Muss ich mal dringend nochmal beim FC St. Pauli nachfragen. Ja, ja klar, Halstenberg.
Ja. Was macht eigentlich Marvin Plattenhardt? Ne? Ich habe immer noch das Bild vor Augen, wie er 2018 da oben alleine irgendwo links auf dem Flügel steht und winkt.
Oder Erik Durm.
Erik Durm
ist Weltmeister geworden.
Ja, stimmt.
Aber Plattenhardt hat dasselbe Problem wie Niklas Stark, der spielt bei Hertha. Also ich glaube, dass das ist es nicht. Mittelstädt auch nicht gut genug. Du hast, glaube ich, die defensivere, sichere Variante mit Halstenberg. Und wenn du sagst, du spielst die offensive Variante, musst du mit Robin Gosens spielen. Wäre auch eine Option.
War jetzt auch noch nicht so ganz der, Aal, ne? Aber.
Nee, aber das ist aber die schwache Position, sonst
hätte ich. Aber immer schon, ne? Also die linke Außenverteidigerposition war immer schon die totale Schwachstelle. Immer wieder, immer schon und immer wieder.
Deswegen musste Hövedes ran.
Ja. Denkst du, Ja, und vorne hast du halt Werner.
Seit 100 Jahren wäre Alaba Deutscher, hätten wir diese Diskussion seit 10 Jahren nicht führen müssen.
Das ist richtig. Ja, ist aber jetzt auch wirklich ein sehr, sehr konjunktives Konstrukt.
Bei Österreichern kann man ja in diesem Zusammenhang sehr schnell abrutschen.
Ja, dann mache ich ihn jetzt. Aber ist natürlich auch schwierig. Alaba hat den Anschluss ja nie geschafft.
So, woher wusste ich, dass der Begriff Anschluss jetzt kommen würde? Das ist ja wohl irgendwie klar, ne? Naja,
Dann ist es doch aber klar. Also ich würde übrigens im Zuge dessen sind 2 strittige Personalien. Kroos müsste dann raus aus der Mannschaft, weil ich will, dass die Zentrale des FC Bayern spielt, nämlich Goretzka und Kimmich. Ja. Dann wäre Kroos ein Härtefall und Emre Can auch. Wenn du nämlich den nicht den hast du weder in der Zweimann-Innenverteidigung noch im defensiven Mittelfeld, noch spielt der rechter Verteidiger bei mir. Der wäre sozusagen so defensiv der erste Einwechsler, weil der da alles irgendwie kann und nicht so richtig. Das heißt, Can und Groß raus, dann ist jetzt die Frage, die Position offensiv im Mittelfeld, Havertz oder Gündogan?
Ja, Havertz. Ich wäre derzeit ganz klar für Havertz.
Warum? Ja,
weil Havertz der Beste ist. Er ist der Teuerste.
Ach, der Teuerste.
Du kennst mich.
Der Teuerste ist der Beste.
Ja, du weißt, ich bin auch so Ansons Stammkunde, ich nur immer vom Teuersten. So. Ja. Mhm. Es sei denn, es gibt 15% halt, ne? So.
Und dann hast du letztendlich, wenn Sané gesetzt ist, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Werner, der aber eigentlich ja lieber selber über den Flügel kommt, mhm, oder Waldschmidt, den sie immerhin den die Italiener ja während der U21 EM letztes Jahr, als er mit 7 Toren Torschützenkönig wurde, Il Bomba getauft haben.
Il Bomba.
Ja, und der in seinem ersten Spiel in Portugal ja auch gleich getroffen hat.
Ja, Waldschmidt eine Granate. Ne? Also
ich finde den super.
Ja, und im Übrigen jetzt mal bis auf die Abwehr, hat man auch das Gefühl, dass mit diesem gerade beschriebenen System alles, was man ja heute so gerne immer als wichtig für eine Mannschaft voraussetzt, fast alle Positionen gleichwertig doppelt besetzt sind.
Ne? Ja, das haben wir schon gesagt vor der WM 2018. Da hatten wir sogar dreifach besetzt. Das Ergebnis ist bekannt. Ne? Unsere Schwärmereien sollten also unerfüllt bleiben.
Aber vielleicht ist einfach auch das grundlegende Problem, dass anders als Klitschko Jogi Löw seit 16 Jahren keinen Wahlkampf machen musste. Dass du einfach immer als Jogi Löw, als Bundestrainer immer wieder gewählt wirst, egal ob du 2011 Dreierkette in der Ukraine spielst oder 2020, es ist völlig egal. Du kannst, das ist ja auch, und es ist klassische Narrenfreiheit und er ist zunehmend der Hofnarr bei dieser Nationalmannschaft, wie ich finde. Aber da es keine Änderung geben wird und er wird auch nicht zu der Viererkette zurückkehren, sonst wäre ja ein Eingeständnis. Es wäre zu sagen, nee, MML höre ich seit 3,5 Jahren, die haben recht, das macht er ja nicht.
Naja, wenn du, genau, und das ist sowieso, je mehr du Jogi Löw mit etwas unter Druck setzt und je mehr du etwas einforderst, desto geringer ist die Chance, dass das System oder der Spieler, den du gerne dort sehen würdest, jemals dort auftaucht.
Klingt nach Erziehung meines Kindes.
Ein bisschen, oder?
Ja. Kriegt der auch seit 3 Jahren keinen Kevin Voller?
Ist Jogi, ich
hätte gern den Kevin Voller.
Ja, genau. Ist Jogi Löw womöglich der letzte echte Punk? Die Haare bei ihm sehen ja mittlerweile, am Anfang sah er ein bisschen aus wie Paul McCartney. Mittlerweile geht es eher so Richtung Didi Ramone, ne? Also, so, hey ho, hey ho, let's go. Ja? Helm Jogi.
Helm Jogi. Ja.
Helm Jogi. Schön. Wirklich schön, ja.
Oh Mann, aber ey, pass auf, lass mal die Scheiße jetzt. Jetzt gehen wir mal wirklich doch mal zu PSV Eindhoven. Hab ich mich gefreut, dass die nach Philipp Max am Deadline Day und darüber hinaus mit Adrian Fein und Götze noch ein paar interessante deutsche Spieler verpflichtet haben. Was haltet ihr denn jetzt mal, losgelöst davon, Roger Schmidt als Trainer, wahrscheinlich auch eine ganz geilen Kader, in den er da kommt, aber was haltet ihr denn von der Entscheidung? Was habt ihr denn gedacht?
Kurze Zwischenfrage. Heißt bei PSV Philipp Max eigentlich jetzt Philips Max?
Ja, klar. Das kam da im Vertrag drin.
Ich finde es immer noch bedauerlich, dass Philipp Max dorthin gewechselt ist. Ich hätte ihn lieber in der Bundesliga gesehen und wir alle wissen ja, wo ich ihn sonst, bei welchem Verein ich ihn lieber gesehen hätte. Ja. Dass Mario Götze nach Eindhoven wechselt, es war etwas überraschend. Viele von uns hatten angenommen, dass er zu einem international guten Club wechselt oder dann vielleicht wenigstens zu Hertha. Und das ist nicht geschehen. Es wurde dann Eindhoven. Ich meine, ich als Kind von NRW weiß, von Dortmund nach Eindhoven ist nicht weit. Das weiß nicht, also wir sind aber da aus anderen Gründen hingewechselt. Es ist, also um sich mal ein bisschen zu entspannen, ja, und der Welt zu entfliehen, hat sich Holland für NRWler immer angeboten. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Ich war etwas überrascht. Ich dachte, die würden Champions League spielen, aber sie spielen nur Europa League. Aber ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit zu geraten, um da dann einfach den Spaß am Fußball wieder zu entdecken. Dafür ist Eindhoven, glaube ich, das denkbar gute Pflaster. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Roger Schmidt ein Trainer ist, der für Götze die richtige Ansprache wählt. Also so in Summe halte ich das Ganze für eine gute Entscheidung.
Jetzt mal ein kurzes Sprachspiel wie die Fantastischen Vier damals. Ist PSV dann die MLS direkt vor der Haustür?
es ist halt sportlich dann doch schon nochmal ein bisschen bedeutsamer als die amerikanische Liga. Und ich glaube, das ist für, also ich meine, Götze ist jetzt wie alt? 29?
Ja.
Ist für ihn nicht schlecht. Du spielst jetzt ein Jahr in den Niederlanden. vielleicht anderthalb, dann wechselst du nochmal zu einem größeren. Also das ist ja so, stellen wir uns das ja eigentlich vor, dass er jetzt wie in so eine Art Brutkasten kommt oder jetzt in Corona-Zeiten, sag mal, an so ein fußballerisches Beatmungsgerät, um dort dann halt wieder Kraft zu tanken und dann nochmal einmal in die Bundesliga zu einem größeren Club zu wechseln, was wahrscheinlich dann Leverkusen wäre oder so. Und ich würde mir, also ich traue ihm das natürlich total zu. Er hat die Klasse, er hat die Qualität. Die Frage ist halt, ob er die Mentalität hat oder ob er dann wieder die Mentalität hat. Und für ihn ist es wichtig, erstmal ein bisschen aus der Öffentlichkeit heraus zu geraten. Und dafür ist Eindhoven der denkbar beste Club.
Vor allen Dingen, weil es ja dann doch eben sehr nah auch an Deutschland ist. Also die, ja, die geografisch ist die Wahl gar nicht so schlecht getroffen. Ja. Ich habe ja, glaube ich, oder wir haben schon vor, keine Ahnung, vor ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monaten schon mal über Götze geredet und was müsste er eigentlich machen, wo müsste er hingehen. Und ich habe ja damals gesagt, ich wünsche ihm einfach das Ausland. Also ich wünsche ihm einfach raus aus diesem permanenten wöchentlichen, genau, Fokus, ja, dieses immer aufrechnen, hat er es noch drauf, dieses immer vergleichen, ja, mit dem Tor aus dem WM-Finale, mit dem Druck auch, mit dem er offensichtlich im Moment oder in den letzten, im Grunde genommen seit seinem Wechsel zum FC Bayern, durchaus Schwierigkeiten gehabt hat. Also insofern, ich hätte jetzt damals, als wir gesagt haben, Ausland, hätte ich ehrlicherweise niemals an Holland gedacht. Aber ich finde das als Schritt für ihn gut. Er spielt auf europäischer Ebene. Er spielt bei einem bekannten Verein, spielt zumindest gegen einen bekannten Champions-League-Verein, nämlich Ajax. Also es gibt sozusagen einmal. Hey,
Moment, das ist eine Liga, in der noch AZ Alkmaar spielt und Feyenoord Rotterdam. Also ja, ich finde die ja als Fußballfan, der seit 30 Jahren Fußball guckt, finde ich die Liga sehr, sehr spannend.
Und natürlich Willem II, Tilburg und NAC Breda.
Und FC Groningen mit
einem Robben.
Und was ich gelernt habe,
schon wieder gegen Robben, das stimmt ja.
In den immer wirklich tollen, ihr müsst das mal machen, das immer tolle Fußballquiz auf Spiegel Online vom Kollegen Marco Fuchs. Und ich habe gelernt, FC Groningen, da kam auch Luis Suarez her. Also Luis Suarez kam, wechselte erst zu Groningen, dann zu Ajax Amsterdam, dann zu Liverpool. So, das nur kurzes Wissen.
Naja, und die PSV Eindhoven zum Beispiel hat ja wiederum Spieler hervorgebracht wie Ruud van Nistelrooy, wenn ich mich nicht irre. Und vor allen Dingen aber natürlich auch einen damals noch nicht ganz so kräftigen Brasilianer namens Ronaldo, dessen erste europäische Station war. Also natürlich ist Eindhoven ist ja kein Gurkenclub. So, ist schon
hab
ein,
ich ja nicht gesagt.
Ein Club, nee, genau, hast du nicht gesagt. Es ist ein Club von internationalem Renommee und das ist auch in der holländischen Liga war das in den letzten 2-3 Jahren auch mit das Maß aller Dinge. Also von daher ist das keine schlechte Wahl.
Also ich glaube, was wo ihr komplett recht habt, es ist ja der umgekehrte Witzel. Also Witzel ist ja auch nach Dortmund gegangen, weil er nah an seiner Heimat Lüttich sein konnte. Ja. Und sagt er, trotzdem spiele ich aber in einer viel, viel besseren Liga. Jetzt gehst du einen Schritt zurück und machst genau den umgekehrten Weg. Sagst, ich bin in der Nähe von meinem Elternhaus. Das war ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig, Mario Götze, zu sagen, hey, ich bin halt schnell da, über die Autobahn bin ich schnell in Dortmund bei meiner Familie.
Also er ist nicht schnell auf dem Feld, aber schnell
genau, aber und trotzdem kannst du aber erstmal in der Europa League reüssieren, dann auch noch in einem Kader, der dich sofort aufnehmen kann, weil extrem viele deutsche Spieler plus ein deutscher Trainer sind. Also es ist ja wie gemacht. Also es wurde ihm ja gleich wieder vorgeworfen, weil er gesagt hat, er findet es hier angenehm. Dann wurde ja gleich wieder geschrieben, ja, doch wieder in die Komfortzone gewechselt. Ja, warum denn nicht? Geh doch bitte dahin, wo du ja, Bock hast. Geh doch als Götze in die Komfortzone. Sei doch froh, dass du nicht mehr unter Lucien Favre, sondern unter Roger Schmidt spielen musst, der eine viel offensivere Variante des Fußballs
proklamiert. Ja, vor allen Dingen da, wo Götze in den letzten 6 Jahren definitiv nicht war, das war halt die Komfortzone.
Genau. So, genau. Also, und dann kommst du dahin und dann hast du mit Philipp Max einen, der als Außenverteidiger, ist ja ein gutes Beispiel, der denkt ja als Außenverteidiger extrem offensiv. So, Götze soll extrem offensiv spielen. Roger Schmidt denkt offensiv. Vielleicht passt das einfach. Es wäre einfach nur zu hoffen, dass das funktioniert. Und deswegen verstehe ich alles an diesem Wechsel.
Und man darf ja nicht vergessen, Philips ist ja ein Konzern, der sich kümmert um und versteht Produkte rund um Health und Wellbeing.
Ja.
Und möglicherweise ist das einfach nur eine ganz abgekaterte Marketinggeschichte, so, dass die sagen, Philips sagt hier, Health and Wellbeing,
ach so,
das ist genau das Umfeld, das Mario Götze jetzt
braucht. Ich dachte, dass er zu Philips wechselt, um die Batterien mal wieder aufzuladen.
Aber dann, wenn jetzt sozusagen diese Being Mario Götze Doku kommen würde und er würde seinen Schrank aufmachen im Badezimmer, dann wären da nicht mehr Nivea-Produkte, sondern alles nur so Philips-Rasierer. Immer alles nur so Philips-Produkte.
Sonicare.
Was? Ja. Sag mal, Mario, warum liegt denn hier ein Stabmixer im Badezimmer? Boah, keine Ahnung, den lagern wir immer hier. Ja, aber ey, kurze nochmal so eine Nerdfrage. Wisst ihr denn, wer Torwart ist? Also es gibt zwei deutsche Torhüter in Reihen der PSV Eindhoven. Einen müsstet ihr kennen.
Schubert?
Vor Jahren noch.
Nee, Schubert ist ja wo war
der?
Nee,
aber geiler Name, ist mir komplett vom Radar gefallen und sofort dachte man wieder, ach ja, man kann den kannte man ja. Lars Unnerstall.
Ach Gott, Schalke, ne? Schalke,
ja, genau.
Ja. Lars Unnerstall, lustig. Ja.
So und Timo Baumgartel spielt auch noch da. Also das ist jetzt so die plus, glaube ich, Vincent Müller ist der zweite Torhüter. Also das ist sozusagen die das Timo Baumgartel, das
vor allen Dingen so, jetzt muss ich ein bisschen blöffen. Ja, Timo
Baumgartel, ja. Sie hörten mich, ich weiß jetzt, wie er das erste Mal in der Geschichte von Fußball MML blöfft.
Ja, also.
Nee, aber was wieder so eine typische Praktikantenrecherche war, aber großartig, wo ich mich sehr gefreut habe, Helmut Rahn. Ist wohl auch 6 Jahre.
Wo spielt der denn gerade?
Nee, aber der ist wohl auch 6 Jahre, nachdem er den WM-Siegtreffer erzielt hat im Finale, dann nach Holland gewechselt. Das ist die große Parallele.
Ach so. Oh, wirklich? Das ist aber wirklich eine tolle Parallele. Ja. Ach, guck mal.
Und ist das belegt?
Also ja, Götze wurde ja auch direkt damit konfrontiert, sozusagen, um keinen Druck aufzubauen.
Ah, okay. Ja, scheiße, nee, da sind Journalisten auch immer total feinfühlig, ne? Wo sie sich sagen, ah, Mensch, der Götze, der braucht jetzt mal ein bisschen Ruhe und der muss jetzt mal wieder zu sich finden und so weiter, ein bisschen so. Und dann, Herr Götze, Helmut Rahn, der ja auch das Tor.
Bitte, ey. Wop. So. Wer übrigens auch beim PSV Eindhoven war, und jetzt kann ich euch mal mit weiterem Fußball, also Fußball und sagen wir mal, weltlichem übergreifenden begeistern, Jack White, und zwar nicht von den White Stripes, sondern der berühmte deutsche Musikproduzent Jack White, Horst Nussbaum, hat damals, der war ja Fußballprofi, der hat auch bei der PSV Eindhoven gespielt, bevor er sich dann entschied, mit David Hasselhoff zusammen die Mauer einzusingen, dass ihr das auch mal gehört habt.
Ernsthaft?
Ja, Horst Nussbaum, Jack White war ja früher Fußballprofi, hat bei Viktoria Köln gespielt und hat bei der PSV Eindhoven gespielt, hat dort, glaube ich, sogar auch eine Meisterschaft geholt und hat da eine wichtige Rolle gespielt. Wäre er doch bloß beim Fußball geblieben.
War nicht der Vater von Juli, nee, war nicht Julio, genau, war nicht Julio Iglesias auch Torwart bei Real Madrid?
Oh, das weiß ich nicht.
Ja. Ich glaube nämlich schon. Könnt ihr jetzt mal googeln. Ja. Das ist nämlich die andere Geschichte. Nur der Unterschied ist, neben Horst Nussbaum? Nee, wie heißt
Horst Nussbaum,
ja. Neben Horst Nussbaum saßen wir wenigstens mal, wir beide. Also Micky und ich.
Stimmt. Mit Bettina zusammen.
Der einzige Mann, der hatte 4 Quadratmeter Sonnenbrille auf.
Ja.
Und seine russische Frau dabei.
Das ist richtig.
Das war sensationell.
Ja.
Was heißt Nussbaum denn wohl auf Holländisch?
Hanuta. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Horst Nussbaum. Aber das ist ein großartiger Abend zusammen. Und das war derselbe Abend. Wir haben es auch schon 10-mal in der Sendung erzählt. Aber an dem Abend saß Lars Windhorst am Tisch weiter.
Stimmt.
Und du hast gesagt, guck mal, da ist doch das Wunderkind von
Kohl. Ja, genau.
Und da wusste ich noch nicht, dass der bei Hertha endet.
Was da auf dich zurollte.
Ja. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Horst Nussbaum zu Hertha gegangen wäre. Da hätten wir wenigstens vernünftigen Torhüter.
Ja, wäre vor allem auch fußballerischer Sachverstand dann zu Hertha gewechselt.
Hat Lars Windhorst mit so einem Bündel eingerollter Dollarnoten das System von Hertha auf dem Tisch seinen Freunden erklärt?
Schön. Sehr gut. Schöne Vorstellung. Ja.
Oder?
Ach, Wahnsinn. Ja. Man weiß es nicht. Sag mal, habt ihr die Bilder gesehen oder das Foto der Weltmeister von 1990? Da müssen wir auch mal drüber sprechen, oder? Also erstmal möchte ich schon mal eines sagen. Leute, bitte, ja, ich weiß, wir haben Corona, aber verschwendet eure Zeit jetzt bitte nicht damit, dieses Foto bei Twitter zu teilen und darauf zu pochen, dass da keiner Abstand gehalten hat. Also noch deutscher kann es heute wirklich nicht mehr werden. Geht mir nicht auf den Sack mit eurem, ja, keine Maske und Abstand wird auch nicht gehalten. Fickt euch, wirklich. Da sind die Weltmeister von 1990.
Die alle vorher einen Corona-Test gemacht haben.
Ich bin absolut willens zu glauben, dass das auch geschehen ist. Und jeder, der dieses Foto teilt, und dem nichts Besseres zu diesem Foto einfällt, als zu sagen, ja, da hat niemand Abstand gehalten. Da muss ich echt sagen, also noch teutonischer kann man heute nicht mehr rüberkommen. Alles andere, was an diesem Foto bemerkenswert ist, kann man ja nun wirklich dann auch schreiben. Aber die Scheiße will ich über dieses Foto echt nicht lesen.
Das ein kleiner also Insider. Wir haben ja für den Film von der Tailgate, VW Tailgate, haben wir ja
Volkswagen Tailgate-Tour.
Die Volkswagen Tailgate-Tour.
Alter, wirklich. So. Das nach
Lukas. Also, für haben wir ja Andreas Thom getroffen. Der ist nicht mit auf dem Bild, aber der ist auch dorthin geflogen, weil die Spieler, die danach dazu kamen, nämlich auch eingeladen wurden vom DFB.
Ja.
Und deswegen kann der Virus denen auch nichts, weil, wenn die Spieler aus dem Osten dazukommen, ist diese Mannschaft auf Jahre hinaus unschlagbar. So. Und das gilt auch für Corona.
So.
Aber die waren witzigerweise, ich habe extra drauf geguckt, ob ich Andi Thom und so, ich glaube, Perry Bräutigam ist auch hingeflogen und so. Also da waren auch viele aus dem Kader dabei, die sozusagen dann nach der Weltmeisterschaft dazukamen, eben zu diesem Vereinigungsspiel. Die wurden mit eingeladen von Lothar Matthäus und waren auch da, sind natürlich aber nicht auf dem 1990er Bild, weil das für sich steht. Aber die Spieler aus dem Osten sind dazugekommen.
Aber so. Wir können ja schon mal spoilern an dieser Stelle, dass ein sehr schöner Film entstanden ist. Lukas hat Perry Bräutigam getroffen und Andreas Thom zum Spiel Deutschland gegen Schweiz. 30 Jahre nach Deutschland gegen Schweiz, weil ja immer, wenn Deutschland sozusagen etwas Historisches hatte, also beispielsweise das erste Spiel überhaupt, das erste Spiel nach dem Ersten Weltkrieg, das erste Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg und das erste Spiel nach der Wiedervereinigung, also das wiedervereinigte Deutschland, spielt zum ersten Mal am 19. Dezember 1990 gegen die Schweiz. 30 Jahre später, jetzt am Dienstag, das Länderspiel gegen die Schweiz. Ist ein schöner Film geworden bei Volkswagen We Drive Football.
Ja.
Zu sehen ab morgen unter anderem im Facebook-Kanal.
Aber jetzt nochmal zurück zu dem Foto. Ne?
Ja.
Wer war denn jetzt eigentlich, weil da ist ja nicht nur ein Foto entstanden, sondern es war ja auch eine Party irgendwo. Wer war denn die arme Sau, die dann am Banketttisch zum Beispiel mit Thomas Berthold sitzen musste? Und den ganzen Abend schwankst du thematisch immer nur hinterher und zwischen. Ey mal, ich sag dir nochmal jetzt hier, wir werden alle ganz groß verarscht. Ne, pass mal auf, ich hab mal hier, guck mal, so unterm Tisch zeigt er so ein Handy dann so. Ich hab den Link, jetzt klick mal an hier, jetzt guck mal da. Dr. Bakti, sowas halt. Und dann, wenn du jetzt gerade nicht, dann sagt er, hier, pass mal auf, mach mal hier in deine Suppe. Ich hab das Kokosöl von Dr. Görg. Mach da mal ein bisschen was rein. Ich hab immer was dabei. Dann mach mal. Das stelle ich mir schwierig vor. Und
vielleicht hatten die aber auch einfach alle Masken auf, bis Berthold komplett ausgetickt ist. Und gesagt hat, ich gehe hier nicht mit auf das Foto.
Ja.
Wenn
das
ihr
kann
hier,
natürlich gut. Das kann
wie
sehr
hörig
sein.
Seid ihr denn alle?
Ja, ihr Schlafschafe. Ja. Ihr Schlafschafe. Er hat noch, was man auf dem Foto nicht sieht, er hat noch eine ungefähr dreistündige Rede auf einer Bierkiste gehalten, abseits dann der Gruppe. Und also das ist, wie hat der Henning Susebach gerade geschrieben, ist so ein bisschen wie das Foto vom Klassentreffen. Man wäre gerne Kalle Riedle, ist aber Frank Mill.
aber habt ihr gesehen, wie unglaublich geil Kalle Riedle noch aussieht?
Ja, Kalle Riedle sieht einfach, ich habe den ja irgendwann vor 2 Jahren gesehen am Rande des Spiels Dortmund-Bayern, da war ja auch in der Loge, in der Allianz Arena. Kalle Riedle sieht einfach total, ich glaube sowieso, ich persönlich hätte auch kein Problem damit, Frank Mill zu sein, weil ich glaube, Frank Mill ist einfach auch ein rundum zufriedener und auch sehr lustiger Typ.
Frank Mill hätte ein großes Problem, Micky Beisenherz zu sein.
Das wiederum ist richtig, weil ihm würde eine große Karriere fehlen. Kalle Riedle ist natürlich,
also wenn ich mal halt über 50 richtig bin, möchte ich so aussehen wie Kalle Riedle.
Ja, Kalle Riedle ohne Scheiß ist mit jeder gebauten Fußballschule und mit jedem gebauten Hotel jünger geworden. Er ist der Benjamin Beton.
Ja, ich glaube, wie Beton ist er, der ist ja eher so Holz. Es riecht wenn du, ich glaube auch, wenn man an Kalle Riedle vorbeigeht, riecht es so ein bisschen nach Zirnholz irgendwie. Also das ist, der wirkt so durch und durch gesund. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, man wäre einfach gerne Kalle Riedle. Jeder Mensch sollte Kalle Riedle sein. Wäre man nicht sein möchte, wenn man sich die Fotos ansieht, ist Andi Brehme.
Ich wollte auch sagen, das Einzige, was ich Mario Götze nicht wünsche, und das war meine erste Reaktion, ist, dass er in 25 Jahren Andi Brehme ist.
Also jetzt, wir wollen jetzt überhaupt keine Häme über Andi Brehme auskippen. Ich habe nur das Foto gesehen und das bestätigte ein bisschen das, was man auch so ein bisschen befürchtet. So, also um da zumindest da den Deckel drauf zu machen, es ist nicht für alle gleichermaßen gut gelaufen. Ist das, kann man das so?
Aber es gibt doch diesen schönen, es gibt doch diesen schönen, ja,
Ingemar, diesen schönen Dänemark Moment. Einst einen Slalomkurs, ja, hier.
Ja, ich will jetzt nicht auf Andi Brehme einprügeln, weißt du?
Nein, so. hast dich doch auch wirklich gut abgegrenzt. Und man muss aber sagen, dieser Moment, es gibt ja auch ein Foto, wo Ike Häßler ihm den Pokal so reicht.
Ja, ja.
Was so aussieht, hat auch direkt ein User auch geschrieben, was so aussieht, als würde er ihm den verkaufen wollen.
Hier 20 Euro, ey. Hier, guck mal, das Ding für eine Stange kippen, ey. Mehr muss da nicht sein. Ey, Andi, jetzt komm, ey. Na, fick dich, ey. Da waren wir 17 Euro. Wie viel hast du denn dabei? 12, ja. Komm, scheiß drauf, ja. Okay.
Ja, aber schön. Schönes. Also wirklich ein Interesse. Also dieses Foto kann man sehr, sehr lange betrachten. Und man sieht immer wieder was Neues und was anderes. Und ich hatte dann die ganze Zeit aber auch so ein bisschen immer so die Zeile schwang so im Kopf mit aus von den Stones, Mother's Little Helper. Oh, what a drag it is getting old. Das waberte auch so ein bisschen durch mein Hirn, als ich es betrachtete.
Aber das bedeutet ja auch nur, dass einfach 30 Jahre vergangen sind, ne?
Das ist richtig. Das ist 30 einfach, das Jahre her.
Ja, ja. Ja.
Als das ist so Gianna Nannini eins sang.
No, das habe ich ja auch mit. Das habe ich auch mit Andi Thom
gesprochen. Hast du denn schon wieder Ike Häßler nach?
als ich Andreas Thom vor 2 Jahren mit Joachim Kroll zusammen besucht, da hat der Kroll ja immer gesagt, Mensch, und der Mauerfall, ey, 25 Jahre. Und dann haben Andreas Thom und ich immer gesagt, nee, Joachim, 30. 30 Wahnsinn. Jahre. Weil es so schnell geht, so ein Fingerschnippen am Ende. Das hat, ja. Und das hat Andreas Thom auch gesagt, es ist so Wahnsinn, dass wir alle 30 Jahre älter sind. Das ist einfach, dass der Mauerfall, die WM 90, dann dieses Spiel gegen die Schweiz, dass das einfach schon so lange her ist.
Ja.
So, das ich glaube, das merkst du bei dem Bild auch. Und wir haben übrigens, wir haben den alten Fritz von der 54er-Mannschaft auf dem Bild versteckt und verkaufen es als Wo ist Walter?
Wollen wir noch mal ein bisschen ausholen und darüber reden, was in 30 Jahren in Fußball, in der Entwicklung des Fußballs auch schiefgelaufen ist?
Dreierkette.
Nations League.
Nations League und Dreierkette. Sag mal, aber haben wir nicht diesmal sogar eine Partner-Dreierkette?
Ja, haben wir.
Gut.
Aber das ist jetzt zum Schluss, wenn es vorbei ist. Gut. Und ich warte einfach immer so lange, wir reden einfach so lange weiter, bis Micky irgendwann ausspringt und sagt, ich habe Hunger.
Du, ich habe wirklich Hunger. Ich wollte jetzt auch langsam mal los. Ne? Reicht ja. Jetzt auch. Ne?
Ich weiß gar nicht, wir sind doch noch gar nicht über 60 Minuten, ne?
Natürlich.
Doch.
Also bei mir reichlich. Steht hier eine Stunde ja. 3 und ich mache es übrigens gleich wie die Dreierkette der Deutschen. Ich gehe schwimmen.
Ich gehe jetzt wirklich Omelette fressen.
Wirklich?
Zeit. Ja, ist jetzt meine Zeit.
Wo isst du das denn jetzt?
Entweder mache ich mir zu Hause selber eines oder ich guck mal, ob meine persische Frau schon wach ist. Es ist ja immerhin schon 10 Uhr morgens.
Ja.
Dann würde ich mit ihr aushäusig frühstücken gehen.
Das klingt aber auch sehr nett.
Ja. Saunaurlaub. Ja. Ist ja Urlaub zu Hause.
Ja.
Haben wir denn, wir haben im Grunde
wir
genommen.
Wir freuen uns auf unseren Gig. Bei Sport 1.
Ja, auf jeden Fall. Also Das muss man nochmal sagen an dieser Stelle. Die Weltsensation hat so in der Form noch nie stattgefunden.
Ja.
Im Programm von Sport 1. Ich weiß nicht, ob am nächsten Tag dann gleich die Sendelizenz entzogen wird.
Ich denke, ich gehe fest davon aus. Ja.
Ja?
Ich freue mich drauf.
Und ich weiß auch nicht, im Grunde genommen sind wir ja die Vorband. Ja. Vor den
wir sind Duren.
Wir sind die Vorband für die Sexy Clips. Die kommen ja direkt nach uns.
Ich zieh schon blank während der Sendung. Ja, ich lass ganz frech ein Ei rausluken aus meiner kurzen Shorts. Ja.
Also wir werden auf jeden Fall 22.45 Uhr, wer hier nochmal Spaß dran hat, zum ersten Mal in der Geschichte von Sport 1, Fußball MML zusammen, die Boyband ist zusammen wieder auf der Bühne.
Richtig.
Sport 1 und Volkswagen machen es möglich in der Volkswagen Tailgate Tour live nach FC Bayern München gegen den ersten FC Düren.
The boys are back mit Daum. The boys are back mit Daum.
Ist immer gut, wenn man Witze zweimal macht. Wir sind ja Düren.
Ach so, den habe ich aber wirklich beim ersten Mal nicht verstanden.
Ach so, ja gut, dann habe ich pass mal auf. Ey, Micky, Mike.
Ja.
Von wegen Boyband sind wir Düren.
Das ist super.
Aber pass auf, da schließt sich aber der Kreis. Als wir Gottschalk live gemacht hatten, hatten wir Duran in der Sendung.
Siehst
und
du.
Thomas Gottschalk holt Anke Engelke rein und sagt, hey, this is German Entertainer Annette Engelke.
Stimmt, stimmt. Oh Gott.
Ah, ja. Dann überlege ich mir nochmal, wie ich euch denn vorstelle.
Aber mein lieber Herr Vogelzeig, wo Sie gerade schon über meinen Douglas Winters gesprochen haben und wo Sie Thüring sagen, wissen Sie überhaupt, mein Spitzname damals in der damaligen Hauptstadt von Deutschland war natürlich Simon Le Pong.
Ja. So, und jetzt verabschiede ich mich.
Jetzt ist wir haben Rock Partner.
Ja, Simon Le Bon.
Alle Bonn. Ja. 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 Oh. Ja. Darf ich ganz kurz nochmal den Augenmerk auf Kia an dieser
Augenmerk.
Stelle? Darf ich ganz kurz an dieser Stelle das auch.
Der ist ja Markus so. Merk, der heißt Markus Merk.
Darf ich ganz kurz noch an dieser Stelle Bitte. Mal das Augenmerk?
Ja.
Richtig?
Ja, ist richtig, ist richtig.
Auf Kia an dieser Stelle bringen. Und wenn? Kia hat nämlich mittlerweile eine sehr, sehr große Range von 8 verschiedenen attraktiven E-Modellen. Ja. Unter anderem, und dafür muss man sie mal kurz feiern, es gibt tatsächlich einen Kia, Achtung, e-Niro.
Nein.
Es gibt wirklich, also neben dem Exceed, dem Kia e-Niro? Sorento, gibt es den Kia e-Niro. Okay. Und,
Kia erobert e-Niro.
So, also extrem viele sehr schöne elektrifizierte Modelle, alles mit dabei und vor allen Dingen, das ist natürlich eben durch die ganzen Umweltprämien und der sich sowieso komplett verändernden Mobilität im Moment gerade natürlich der Punkt. 16% Mehrwertsteuer wird noch bis zum 31.12. bei allen Kia-Modellen geschenkt. Also wer Lust hat, vielleicht sich jetzt mal ein neues Auto zu kaufen oder einfach mal wirklich auf E-Mobilität umweltschonend umzusteigen, geht doch einfach mal bei Kia vorbei und schaut sich mal die 8 verschiedenen E-Modelle an, alle attraktiv und vor allen Dingen eben alle geschenkt. 16% Mehrwertsteuer bis zum 31.12.2020.
Wenn jetzt jemand in so ein Autohaus von Kia läuft und 15 MML brüllt, dann haben wir alles geschafft. Dann haben wir es geschafft.
Ja, haben wir alles richtig gemacht, oder?
Ja. Ja, so, mir reicht's.
Ach, Leute.
Mal Feierabend, ne? Wünsche eine gute Reise, schönen Lebensabend. Wir sehen uns am Donnerstag.
Wir sehen uns am Donnerstag.
Sport ein.
Wie gesagt, du musst dich um deinen Corona-Test kümmern, Lukas, damit du überhaupt in München übernachten darfst.
Ist richtig. Es ist gar nicht so einfach, in Griechenland überhaupt irgendwas Schriftliches zu bekommen.
Unsere Sendung ist doch erst um 1 zu Ende. Da gehe ich zum Bahnhof, hol mir noch einen Burger und warte auf den ersten Zug zurück nach Berlin. Dann schlafe ich halt nicht in diesen Dreckshotels.
Oder
so. So, ja. Alles klar. Also.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Schöne Woche.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.